Bares für Rares. Das ist eine ziemlich beliebte deutsche Fernsehshow. Da bringen Leute ihren Trödel in die Sendung, den sie gefunden haben auf dem Dachboden oder im Keller. Und dann wird er dort geschätzt, wie wertvoll ist das eigentlich? Und dann dürfen die Leute das einer Gruppe von Händlern präsentieren. Und wenn die Glück haben, dann ersteigern die das und kaufen ihnen das ab. Ein besonderer Reiz dieser Sendung ist, dass die Leute vorher oft nicht so genau wissen, was ist eigentlich wert, was ich da mitbringe. Manche gehen da ziemlich enttäuscht wieder raus. Da gab es zum Beispiel mal einen, der hat ein Comicheft mitgebracht, von dem er dachte, das ist die Erstausgabe. Ich glaube, es war ein Mickey-Maus-Heft, Erstausgabe. Und dann musste er dort leider erfahren, es war nur ein billiger Nachdruck. Oder jemand anders hat ein goldenes Schmuckstück gebracht, da stand drauf 999er Feingold, war da eingeprägt. Und dann kommt raus, es ist nur billiger Schrott. Und wenn das passiert, dann muss der Moderator Horst Lichter schon manchmal das Seelsorgearbeit leisten, die Enttäuschten wieder aufrichten, Tränen trocknen. Immer wieder passiert aber auch genau das Gegenteil. Manche Gegenstände, die sind viel wertvoller als erwartet. So war das zum Beispiel bei einem verzierten Trinkgefäß, was eine Frau mitgebracht hat. Das hatte sie für 5 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Und dann bringt sie das mit und die Expertin schätzt das und stellt fest, das ist aus wertvollstem Silber. Ist außerdem noch sehr alt und geschichtsträchtig. Geschätzter Wert 60.000 Euro. Stellt euch das mal vor, da hat jemand so einen großen Schatz und weiß gar nicht, dass er ihn hat. Also ich kann mir das vorstellen, wenn die Person, die das auf dem Flohmarkt verkauft hat, die Sendung gesehen hat, dann hat die auch Tränen geweint und brauchte Seelsorge. Mein Eindruck ist, dass es uns mit dem Heiligen Geist oft ganz ähnlich geht. Du weißt als Christ, dass es ihn gibt, das schon. Aber dir ist gar nicht klar, was für einen riesengroßen Schatz Gott da in dich hineingelegt hat, als du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Das war ein unglaubliches Geschenk, er dir macht. Ich will heute deshalb an diesem Pfingstfest mit euch über 3 Dinge nachdenken, die Gott durch seinen Heiligen Geist in uns Christen tut. Und mein Wunsch ist, dass wir dadurch mehr erkennen, wie erstaunlich und wie kostbar es ist, dass Gott durch seinen Geist in uns Christen lebt. Das ist das Ziel. Das möchte ich mit euch erkennen. Und wir haben gerade in der Textlesung schon in Römer 8 gehört von diesem Heiligen Geist und vom Leben im Geist. Und Paulus stellt da das Leben im Fleisch dem Leben im Geist gegenüber. Das Leben im Fleisch, das ist das Leben nach unserer alten, sündigen Natur. Und dieses Leben, das hat Paulus in den ersten Kapiteln des Briefes ziemlich drastisch und dramatisch auch uns vor Augen gestellt. Er sagt, das ist das Leben, das jeder Mensch führt, ob er Heide ist oder ob er Jude ist. Es ist ein Leben in der Rebellion, in der Auflehnung gegen Gott. Vorbei an Gottes Willen, vorbei an Gottes Zielen. Auflehnung gegen Gott. Und was daraus folgt, sind oft ganz viele zwischenmenschliche Probleme, die hat er dort schon dargestellt. Das gab es im Paradies nicht. All diese zwischenmenschlichen Themen, die wir haben, die unser Leben auch schwer belasten können. Aber das tiefer liegende Problem von uns Menschen ist wirklich unsere Beziehung zu Gott, dass die von Natur aus kaputt ist, dass sie zerstört ist und dass wir seinen Zorn verdienen, sein Gericht. Und nichts, was wir tun und was wir machen, kann irgendwas dran ändern. Wir können uns da nicht irgendwie rausarbeiten. Diese Verlorenheit malt Paulus uns vor Augen am Anfang. Und dann zeigt er uns, dass es aber einen gibt, der diese Beziehung zu Gott wieder heil machen kann. Und das ist sein Sohn, das ist Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat, sein gerechtes Leben am Kreuz von Golgatha, der sein Blut vergossen hat, um unsere Schuld zu bezahlen. Und er malt es in den schönsten Farben und er sagt, ihr seid aus Gnade selig geworden, wenn ihr Jesus vertraut, wenn ihr an ihn glaubt. Glaubst du, dass Jesus das für dich getan hat? Ist er dein Retter? Ist er dein Herr? Herr deines Lebens? Die Botschaft, die geht an uns alle, die geht an jeden Menschen. Die Einladung, lass dich versöhnen mit Gott. Gott macht Frieden mit uns Menschen. Aber es braucht eine Antwort, es braucht deine Antwort, dass du sagst, ich vertraue mich diesem Herrn an. Ich lass ihn Herr sein über mein Leben. Und die wunderbare Botschaft jetzt in Römer 8 ist, wenn du Jesus Christus vertraust, wenn du ihm glaubst, dann ist sein Geist, der Geist Gottes, der Geist Christi in dein Leben eingezogen. Dann hast du den Heiligen Geist. Sehen das hier in Römer 8, dass wir durch Christus ein völlig neues Leben geschenkt bekommen. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Wir leben nicht mehr das Leben im Fleisch, sondern ein Leben im Geist unter der Führung des Heiligen Geistes. Die alte sündige Natur, die regiert uns nicht mehr, die regiert dich nicht mehr, sondern Gottes Geist in dir. Ja, Gott kommt uns so nahe, und das ist diese erstaunliche Botschaft in Römer 8, dass er in uns einzieht, dass er in uns wohnt. Paulus sagt, derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der lebt in uns Gläubigen. Das ist kaum zu fassen. Das ist eine atemberaubende Botschaft. Gottes Geist in uns. Und was tut Gottes Heiliger Geist jetzt in uns? Er tut vieles. Ich möchte über drei Dinge mit uns nachdenken, die Gott uns schenkt durch seinen Geist aus den Versen 12 bis 17. Und ich möchte uns diese Verse lesen, die sich direkt anschließen an den Lesungstext, den wir schon gehört haben. Es heißt dann in Römer 8, Abvers 12, so sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Und Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und für dieses Geschenk des Heiligen Geistes, das wir an Pfingsten besonders feiern. Wir beten, dass du uns deine Wahrheit in unser Herz schreibst und dass wir heute in Staunen kommen darüber, was für einen kostbaren Schatz du uns gegeben hast, als dein Heiliger Geist in uns eingezogen ist. Herr, stärk du unser Vertrauen in dich und unseren Blick auf dich durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte drei Geschenke mit euch anschauen, die der Geist uns macht. Das erste ist, er führt dich im Kampf gegen die Sünde. Und wir werden gleich sehen, das ist was Gutes. Das ist wunderbar, dass Gottes Geist uns das schenkt. Das zweite in den Versen 15 bis 16 dann, er bestätigt deine Gotteskindschaft. Und das letzte in Vers 17, er garantiert dir ein herrliches Erbe. Fangen wir an mit den ersten drei Versen, 12 bis 14. Der Heilige Geist führt dich im Kampf gegen die Sünde. Paulus sagt in Vers 14, welche der Geist Gottes treibt. Und man kann auch übersetzen, welche er leitet, welche er führt, die sind Gottes Kinder. Woran denkst du bei Führung durch den Heiligen Geist? Ich glaube, viele von uns denken da zuerst mal an Eindrücke, die wir bekommen, irgendwelche Lebensentscheidungen, die wir treffen und wir fühlen uns dann vom Geist geführt. Manche sagen, dass der Geist hat mich geführt in eine Beziehung, in eine Ehe. Der Heilige Geist hat mich geführt, umzuziehen, an einen neuen Ort zu ziehen, vielleicht einen neuen Job anzunehmen und hat mir da den Weg bereitet. Ich habe die Woche mit einem Mann gesprochen, der hat mir gesagt, der Heilige Geist hat mich und meine Frau geführt, dass wir eine OP für unser Kind absagen sollen. War schon ausgemacht, alles vorbereitet und sie hatten den Eindruck vom Heiligen Geist, sie sollten das nicht tun. Ich glaube schon, dass uns der Heilige Geist so führen kann und dass er uns Weisheit schenken kann in unseren Entscheidungen, dass wir beten können und dass der Geist wirklich seine Kinder führt. Trotzdem müssen wir mit solchen Eindrücken sehr vorsichtig sein. Die wollen gut geprüft sein, weil wir so leicht als Menschen die Stimme des Geistes und die Führung des Geistes verwechseln mit dem, was wir selber wollen. Mit unseren eigenen Wünschen, auch mit unseren eigenen Eindrücken, dass wir das wirklich verwechseln mit dem, was Gottes Geist will. Am deutlichsten wird es immer dann, wenn jemand sich vom Geist zu was geführt fühlt, was nach der Bibel Sünde ist. Und es gibt es immer mal wieder, dass Leute sagen, der Geist hat mir gesagt, ich soll dies und das tun. Und dann sagst du, Moment, aber in der Bibel steht doch genau das Gegenteil, das sollen wir nicht tun. Aber teilweise ist es, also gibt es auch Entscheidungen, da sagt die Bibel nicht, das ist Sünde, trotzdem ist es gut, es mal zu prüfen. Ja, ist der Umzug wirklich dran, der Jobwechsel, was auch immer. Und ich will uns alle ermutigen, dass wir dazu dann auch andere zu Rate ziehen, dass wir mit Geschwistern gemeinsam das prüfen und auch ein bisschen vorsichtig sind, was wir jetzt, wie wir darüber reden. Dass wir da vorsichtig sind zu sagen, der Geist hat mir gesagt, Gott hat mir gesagt, tu dies, tu das. Es gibt aber auch eine Führung durch den Heiligen Geist, die ist viel klarer und die ist viel eindeutiger und unzweifelhafter. Und das ist die Führung, die Paulus hier beschreibt in diesen Versen. Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, welche er führt, die sind Gottes Kinder. Das ist nämlich die Begründung für den Vers davor. Fängt ja an mit einem Denn, welche der Geist Gottes treibt. Und im Vers 13, direkt davor, da heißt es, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Das heißt, die Führung, von der Paulus hier spricht, die Führung des Geistes, die zeigt sich dadurch, dass wir die Taten des Fleisches, die Werke des Fleisches töten. Also, dass wir die Sünde in unserem Leben bekämpfen. Wir gehen mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft, unter seiner Führung gegen die Dinge in unserem Leben an, die gegen Gottes Willen sind. Und wir kämpfen dagegen. Und dass wir das tun, das zeigt, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist ein Kennzeichen von Gottes Kindern, dass sie gegen die Sünde kämpfen unter der Führung des Geistes. Damit wird dann auch ganz deutlich, dass das nicht ein Aufruf ist oder eine Ermutigung für Superchristen, wenn es das überhaupt gibt, für so ein paar besonders Fromme, die besonders gut darin sind, heilig zu leben und voranzugehen. Nein, das Werk, das der Heilige Geist in jedem Leben tut, in jedem Christen tut. Er führt uns im Kampf gegen die Sünde. Das heißt nicht, dass wir immer triumphieren. Paulus hat das im Kapitel davor in Römer 7 beklagt. Er sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist seine Lebenserfahrung gewesen als Christ. Und es ist auch deine und meine Lebenserfahrung als Christ, dass wir oft noch scheitern. Aber es hat Paulus nicht dazu gebracht zu sagen, ja, dann kämpfe ich gar nicht. Und es soll uns nicht dazu bringen, dass wir nicht kämpfen. Nein, Kinder Gottes kämpfen unter Führung des Geistes gegen die Sünde. Wie führt er dich und mich in diesem Kampf? Das Erste und das Allerwichtigste, durch sein Wort, durch die Bibel. Da zeigt er uns die Sünde auf in unserem Leben, was falsch ist, was gegen Gottes Willen ist. Und er zeigt uns, was wir töten müssen, was weg muss. Macht das zum Beispiel im Römerbrief, aber macht das auch in Galater 5, wo über die Werke des Fleisches es Folgendes heißt, ganz konkrete Dinge, die sind zum Beispiel, gegen die wir kämpfen sollen, Unzucht. Das heißt, sexuelle Verfehlungen aller Art, Sex außerhalb der Ehe, Pornografie, was auch immer, dieser ganze Bereich der Sexualität, wenn er nicht in Gottes Ordnung ist, dass wir dagegen ankämpfen. Unreinheit heißt es dann weiter in Galater 5. Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen und Fressen. Wenn du das liest, dann wirst du bei manchen Punkten sagen, das ist echt nicht mein Thema. Es kann sein, dass du bei manchen Sachen sagst, also Zauberei, da habe ich nichts mit am Hut. Aber wenn Gottes Geist dich treibt, dann wirst du erkennen, manche dieser Punkte oder vielleicht sogar viele sind deine Themen. Das sind meine Themen. da ist noch Sünde in meinem Leben. Und der Heilige Geist sagt mir, freunde dich nicht damit an. Geh Schritte der Veränderung. Das ist eigentlich noch zu schwach. Er sagt nicht nur, geh Schritte der Veränderung, sondern er sagt, töte die Werke des Fleisches. Das ist eine ganz starke Aussage. Das ist Krieg gegen die Sünde. Wir sollen dagegen wirklich ankämpfen. Und das Wunderbare ist, mit der Hilfe des Heiligen Geistes ist das auch möglich, dass wir dagegen kämpfen und dass wir sogar über Sünde triumphieren und gegen sie gewinnen. Nicht aus unserer Kraft, aber mit der Hilfe des Geistes schon. Schaut in den Vers 12. Da heißt es, so sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Wir sind es dem Fleisch nicht mehr schuldig, nach dem Fleisch zu leben. Wie oft denken wir, dass wir gar nicht anders können, als zu sündigen? Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe, dass mir Glaubensgeschwister sagen, ich kann nicht anders, die Versuchung ist zu groß, ich musste sündigen. Ich weiß, wie oft ich das selber schon gedacht habe. Es ist einfach zu verlockend. Und jetzt sagt mir Gottes Wort hier, du bist es dem Fleisch nicht mehr schuldig, nach dem Fleisch zu leben. Es hat sich wirklich was in deinem Leben verändert. Du musst das nicht mehr tun. Das wäre ein Vers, den könnte man echt mal als Jahreslosung aussuchen. So als Motto fürs Jahr, Heiligung. Veränderung ist möglich. Es wird, glaube ich, nie passieren. Die suchen immer irgendwas anderes aus. Aber das ist ein wunderbarer Vers, den man sich rausschreiben kann, an den Spiegel hängen kann, wo man es morgen schon sieht. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich bin es dem Fleisch nicht mehr schuldig. Im Zweiten Weltkrieg und auch dann noch in den Jahren danach, da haben Menschen in unserem Land teilweise schlimmsten Hunger erlebt. Und das hat dazu geführt, wenn man was zu essen hatte zu Hause, dann hat man das aufgegessen bis zum letzten Krümel. Das Brot, das alte Brot, das hat man aufgegessen und nichts weggeworfen. Und dann kam in der Nachkriegszeit das Wirtschaftswunder und es ging bergauf mit dem Land und plötzlich hatten die Leute wieder Essen im Überfluss. Es gab aber Menschen, die haben trotzdem das alte Brot weiterhin nicht weggeworfen. Und es gibt sie teilweise bis heute noch. Vielleicht kennst du auch so Leute, vielleicht bist du so jemand. Die haben das aufgegessen bis zum letzten Krümel und wenn es noch so hart war. Beim Brot ist das in Ordnung und sogar nachhaltig. Das ist eine gute Sache. Aber im Leben als Christ ist es nicht gut, dass wir so tun, als wären wir noch gefangen in der Vergangenheit, wo es diesen Zwang gab, wo wir nicht anders konnten, als zu sündigen. Da war es wirklich so, wir waren versklavt, wir waren verkauft unter die Sünde. Wir hatten keine andere Wahl, so wie die Leute nach dem Krieg keine andere Wahl hatten, als dieses Brot zu essen. Aber wir sind in einer neuen Position, wir können anders leben. Du musst aber eine Sache verstehen. Gottes Geist führt dich in diesem Leben. Er gibt dir die Kraft, aber er führt es nicht für dich. Du bist gefragt, du hast eine echte Verantwortung, du hast was zu tun. Geist nimmt dich an die Hand, er schenkt dir wirklich die Kraft dazu, aber du bist nicht passiv. Du führst den Kampf unter seiner Führung und in seiner Kraft. Vielleicht erwartest du, dass Gott alle Versuchungen und Schwierigkeiten aus deinem Leben wegnimmt und dass du dann heilig sein kannst. Vielleicht hoffst du, dass er dich über Nacht befreit von allen Süchten, von deiner Lieblosigkeit, dass du abends ins Bett gehst und morgens stehst du auf und plötzlich bist du der freundlichste und liebste Mensch auf Erden. Dass er Sünde wegnimmt von dir, einfach so, wie fast wie Zauberei. Das ist nicht die Art, wie der Heilige Geist in der Regel wirkt. Manchmal erleben wir das auch, dass wie ein Wunder eine Sucht von uns geht, aber viel öfter ist es so, dass der Heilige Geist uns an die Hand nimmt und uns einen Weg führt der Veränderung, uns in diesem Kampf mit der Sünde wachsen lässt, uns Versuchungen nicht wegnimmt, uns Anfechtungen nicht wegnimmt, die Probleme im Leben nicht wegnimmt, aber inmitten dieser Dinge stärkt er uns, formt er uns, möchte er uns wachsen lassen. Das ist der normale Weg, wie der Heilige Geist uns führt. Und du hast eine Verantwortung in dem Ganzen. Du lässt dich vom Heiligen Geist führen. Du nimmst den Kampf auf. Das klingt nach Arbeit und nach Stress. Jetzt habe ich euch gerade gesagt, das ist ein großes Geschenk. Vielleicht sagt ihr, das ist ja Etikettenschwindel. Jetzt habe ich hier was zu tun und auch noch kämpfen. Aber es ist wirklich ein ganz großes Geschenk, diese Freiheit, die uns der Heilige Geist schenkt. Und ich möchte uns sagen, warum, aus mindestens zwei Gründen. Das erste ist, als Christen haben wir doch erkannt, was die Sünde eigentlich ist. Die Sünde ist der große Etikettenschwindel. Die Sünde, die wirkt schön und süß und verlockend für uns und malt uns das Schönste vor Augen, was wir an Erfüllung bekommen durch das, was wir dann bekommen, was wir haben können durch die Sünde. Aber am Ende bringt sie Zerstörung. Sie entfremdet uns von Gott, sie führt tatsächlich sogar zu seinem Gericht. Sie zerstört so viel in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Sünde sieht süß aus, ist aber furchtbar bitter, ist schädlich, ist tödlich. Und wie gut ist es, dass der Heilige Geist uns das zeigt. Die Wahrheit über Sünde, die Wahrheit, dass Sünde so schlimm ist, dass sie diesen Tod von Jesus Christus am Kreuz gefordert hat. So bitter, so abstoßend, so hässlich. Und dass es uns der Geist zeigt und uns hilft, dagegen anzukämpfen. Das ist eine gute Nachricht. Wir sind ihr nicht mehr ausgeliefert. Und das Zweite und sogar noch Wichtigere ist, durch dieses Geschenk des Geistes werden wir Jesus Christus ähnlicher. Was der Heilige Geist in unserem Leben tut, das ist ein bisschen wie Unkrautbekämpfung im Garten. Ich kenne das nur vom Hörensagen. Manche von euch haben da viel mehr Erfahrung damit. Wenn du das Unkraut im Garten bekämpfst, dann machst du das in der Regel nicht, weil du das Unkraut doof findest, sondern weil du einen schönen Garten haben willst. Weil da Gutes wachsen soll in deinem Garten. Da muss das Schädliche raus, damit was Gutes entstehen kann. Und so wirkt der Heilige Geist in unserem Leben. Diese ganze Sünde, dieses Schädliche, das nimmt er weg, das kommt raus. Beziehungsweise er hilft uns, das rauszubekommen aus unserem Leben. Damit seine gute Frucht in unserem Leben wachsen kann. Und auch die beschreibt uns die Bibel in Galater 5, ab Vers 22, wo es über diese Frucht heißt. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit oder auch Selbstbeherrschung. Darum geht's. Gottes Geist verändert dich, damit du mehr so wirst wie Jesus, kann man sagen. Du wirst Jesus ähnlicher. Diese Frucht, die wir in Jesu Leben so perfekt sehen, sie soll auch in deinem und meinem Leben entstehen. Ist das ein gutes Ziel? Jesus ähnlich werden. Ich hoffe, das ist ein gutes Ziel. Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist durch diese Verse, dass du Sünde in deinem Leben viel ernster nehmen musst. Erstmal richtig anfangen musst zu kämpfen. Oder vielleicht wieder anfangen musst zu kämpfen. Denn auch das ist die Erfahrung von vielen Christen, dass wir am Anfang, als wir zum Glauben gekommen sind, teilweise viel eifriger uns haben führen lassen und gekämpft haben mit der Sünde und dann mit der Zeit wird es halt so ein normales Christenleben und man wird so ein bisschen müde in diesem Kampf. Nimm ihn wieder auf. Lass dich führen vom Heiligen Geist. Es kann aber auch gut sein, dass du diesen Kampf ernst nimmst, aber dass du müde geworden bist und auch entmutigt, weil du immer und immer wieder an den gleichen Themen scheiterst und immer wieder die Sünde so viel Raum bekommt in deinem Leben. Und du sagst, wie soll das alles anders werden? Da möchte ich dich ermutigen, gib den Kampf nicht auf. Bitte gib ihn nicht auf. Es lohnt sich immer, gegen Sünde zu kämpfen. Dass du dich nicht damit anfreundest, dass du weitergehst, das ist eines der deutlichsten Zeichen, dass du geistlich lebendig bist. Dass du damit kämpfst, damit ringst. Gott bittest immer wieder, schenk mir die Kraft, Nein zu sagen, das Unkraut rauszureißen. Sorgen machen muss man sich nur, wenn man diesen Kampf überhaupt nicht kennt. Wer das nicht kennt, der muss sich fragen, treibt mich überhaupt Gottes Geist? Aber wenn es dir Not macht, dann möchte ich dir raten, wenn du das nicht schon getan hast, hol dir jemand an deine Seite. Hol dir Kämpfer an deine Seite, die den Heiligen Geist auch haben. Ich habe das immer wieder als einen großen Segen erlebt. Ich weiß, manche von euch auch im Hauskreis, in auch Zweierschaften, in Freundschaften, wo wir zusammen die Sünde vor Gott bringen und sagen, Herr, wir wollen davon loskommen, mach uns frei. Wo wir uns helfen, wo wir uns ermutigen auf diesem Weg. Wo wir uns auch Weisheit geben, wie kann das praktisch aussehen. Manchmal braucht es ganz praktische Schritte, die wir da gehen. Schritte der Veränderung. Es kostet Mut, manchmal sogar viel Mut, sich zu öffnen mit seiner Sünde jemand anders. Aber du wirst erstens merken, hoffentlich, dass der sagt, ja, ich kenne auch Sünde in meinem Leben. Vielleicht nicht deine, aber bei mir ist das ist auch mein Kampf. Wir kämpfen zusammen. Und du wirst merken, es bringt Freiheit, wenn es ans Licht kommt und ihr das zusammen mit dem Geist bearbeitet. In unserem Kampf dürfen wir nie vergessen, wir kämpfen nicht gegen die Sünde, um Kinder Gottes zu werden. Wir sind schon Kinder Gottes durch den Heiligen Geist und deshalb kämpfen wir mit der Sünde. Und dass das uns bewusst ist, das sehen wir im zweiten Punkt, dass der Heilige Geist selber uns die Gotteskindschaft immer wieder bezeugt und bewusst macht. Das zweite Geschenk, der zweite Punkt, die Verse 15 bis 16, ich lese uns nochmal, wo Paulus dann sagt, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was für ein Geschenk. Die Verse, die helfen so sehr, dass wir den ersten Punkt richtig verstehen. Der Heilige Geist ist kein knechtischer Geist, er ist kein Sklaventreiber, kein böser Chef, der uns das Leben schwer macht und der uns viele Aufgaben gibt. Und wenn wir nicht richtig performen und nicht leisten, dann gibt es eine Abmahnung. Und wenn wir immer noch nicht leisten, dann fliegen wir vielleicht auch raus. So denken manche über den Heiligen Geist und über Gott, dass sie nie sich sicher fühlen können. Reicht das eigentlich, wie ich lebe, um vor Gott zu bestehen? Bin ich sicher bei ihm? Wenn Gott so ein Sklaventreiber wäre, dann hätten wir Grund, Angst zu haben. Wirklich. Ich weiß auch, manche haben das in ihren Gemeinden so erlebt oder in ihren Familien, dass das so in dieser Weise Gott ihnen so gepredigt wurde. Als einer, der immer guckt und nach Fehlern sucht. Und wenn du einen Fehler machst, hast du immer ein Problem. Und wenn du nicht aufpasst, dann fliegst du raus. Aber der Heilige Geist ist kein Geist der Knechtschaft. Er ist der Geist der Kindschaft, heißt es hier. Genauer der Sohnschaft, der Geist der Adoption. Er bezeugt dir, wenn du Christ bist, du bist kein Knecht, sondern du bist ein Kind Gottes. Durch Jesus Christus bist du hineingeliebt in Gottes Familie, adoptiert als ein vollwertiges Familienmitglied. Mit allen Rechten und allen Privilegien, du gehörst zu der Familie des liebenden Vaters, zur Familie Gottes. Durch den Heiligen Geist, sagt Paulus, können wir Gott Abba nennen, das heißt Vater. Das haben die kleinen Israeliten, so haben die ihren Papa genannt. Ja? Ich weiß, manche tun sich schwer damit und ich gebe zu, ich selber auch, wenn wir dann im Gebet so beten, Papa im Himmel. Aber das ist tatsächlich das Wort, Abba. Und man hört es ja schon so am Klang, Abba. Ja, das ist das Erste, was ein Kind sagen kann. Oder vielleicht nach Mama. Sagt es Abba, lieber Vater. Ja, das ist eine ganz vertraute Bezeichnung. Wenn dich der Vater in seine Familie aufgenommen hat und sein Geist dir das bezeugt, dann bist du sicher. Du musst nicht mehr Angst haben, Furcht haben, dass es nicht genügt. Alles, was für die Adoption nötig war, das hat Jesus längst schon getan am Kreuz von Golgatha. Alles getan, was für deine Annahme nötig war, als er sein Leben gegeben hat für dich. Das ist die Gewissheit, mit der wir leben dürfen. Unser Vater liebt uns. Er liebt uns, auch wenn wir versagen. So wichtig, das zu wissen. Und der Geist, der malt uns diese Liebe Gottes immer wieder vor Augen, der macht sie uns groß in unseren Herzen und auch das so oft zuallererst durch Gottes Wort. Wie viele Bibelstellen zeigen uns den liebenden Vater. Jesus hat uns den Vater gezeigt. Vielleicht am einzigartigsten, als er diese Geschichte erzählt, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, der sich vom Vater das Erbe auszahlen lässt und damit sagt, Papa, von dir will ich nichts wissen, gib mir die Kohle, am besten wär's, wenn du tot wärst. Und dann zieht er raus in die Welt und verprasst das ganze Geld, macht Party, bis alles weg ist. Und landet irgendwann ganz unten als Knecht irgendwo bei den Schweinen im Stall und frisst mit den Schweinen das Schweinefressen. Und da besinnt er sich, ich habe doch einen Vater. Und er sagt, vielleicht nimmt er mich an als seinen Knecht, ich will zurückkehren und es wenigstens versuchen. Und er geht zurück und erlebt dann, dass diesen Vater das überhaupt, der kommt gar nicht auf die Idee, ihn als Knecht bei sich wieder reinzuholen, sondern er steht schon an der Tür, er hält schon Ausschau nach seinem verlorenen Sohn. Er rennt ihm entgegen mit ausgebreiteten Armen. Er nimmt diesen verlorenen Sohn in seine Arme, er kleidet ihn neu ein. Er schmeißt ein Riesenfest, er schlachtet das gemästete Kalb. Und alle Welt soll wissen, dass er sich freut über seinen verlorenen Sohn, der zurückgekehrt ist. So eine Liebe hat der Vater für verlorene Söhne und Töchter. Mir ist klar, dass das erstmal unsere Bekehrung beschreibt. Aber wir müssen doch nicht glauben, dass sich an dieser Liebe Gottes etwas verändert am Tag nach der Party. Dass dann am nächsten Tag dieser Vater dann wieder seinen Sohn in irgendeiner Weise die Liebe entzieht. Nein, seine Liebe gilt diesem verlorenen Sohn. Und seine Liebe gilt auch uns. Was macht das mit dir? Darf das dein Herz bewegen, dass du ein Kind Gottes bist? Ist dir bewusst, was das für ein unbeschreibliches Geschenk ist, von einem Kind des Zorns, wie die Bibel uns im natürlichen Zustand nennt, zu einem Kind Gottes zu werden? Bewegt es dich, wenn du von dieser Liebe Gottes in der Bibel liest oder in Predigten hörst? Wenn du das in Liedern, Glaubensgeschwistern zusingst und von ihnen hörst, wie groß die Liebe des Vaters ist, wenn es dir andere bezeugen, sind alle Wege, alles Wege, wie der Heilige Geist das uns groß macht und uns ins Herz hineinspricht, du bist ein geliebtes Kind. Und es ist diese Liebe, die uns dahin treibt, anders zu leben. Weil wir erkennen, unser Vater weiß, was gut für uns ist. Unser Vater liebt uns und wenn er sagt, kämpf gegen die Sünde, dann nicht um uns was zu verbieten und was wegzunehmen, sondern um uns reich zu beschenken. Dass wir doch mehr werden, was wir schon sind, geliebte Kinder Gottes, dass man diese Identität mehr in unserem Leben sieht, das will der Geist bewirken. Und als seine Kinder erwartet uns ein herrliches Erbe, so ist das. Ein Kind erwartet ein Erbe und dieses Erbe des himmlischen Vaters, das ist atemberaubend groß und herrlich. Und das ist der letzte Punkt, auch das zeigt uns der Geist. Wir bekommen ein wunderbares Erbe, der letzte Vers. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Vor ein paar Wochen durfte ich mit zwei Brüdern hier aus der Gemeinde den Schliersee-Halbmarathon laufen. Eine schreckliche Erfahrung, ich sag's euch. Hügel rauf, Hügel runter. Oh, war das anstrengend. Vor allem, wenn man sich nicht so lang drauf vorbereitet hat. Also, naja. Aber was hat mich in der Spur gehalten bei diesem Lauf? Es war eine E-Mail, die ein paar Tage vorher reinkam mit einigen Infos zu diesem Lauf und unter anderem stand da diese verheißungsvolle Überschrift in der E-Mail, Verpflegung. Und da wurde dann die legendäre Zielversorgung angepriesen. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern war auch ein schönes großes Foto von ganz viel Tellern mit Kaiserschmarrn. Ich bin da gelaufen, mein Hügel rauf, Hügel runter und ich habe gedacht, aber am Ziel gibt es was Gutes. Kaiserschmarrn. Für mich ist das ein Bild, ein kleines Bild dafür, was der Heilige Geist hier tut. Er zeigt uns, was uns am Ziel erwartet. Was viel Besseres als Kaiserschmarrn. Ein herrliches, großartiges Erbe, das Gott seinen Kindern schenkt. Das ist das, was er uns am Ziel gibt. Das ist allerdings wichtig, dass wir das sehen. Manche tun ja so, als würden wir als Kinder Gottes hier und jetzt, würde alles einfach gut, friedlich, entspannt, leicht, wenn der Heilige Geist in uns einzieht. Wir haben dann plötzlich ein leichtes Leben, alles glücklich, lachen den ganzen Tag, keine Schwierigkeiten mehr. Aber das stimmt nicht. Das ist nicht das, was uns die Bibel sagt. Jesus selber hat gesagt in Markus 8, Vers 34, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz heißt Schwierigkeiten, es heißt Leid, es heißt Entbehrung. Paulus und Barnabas haben in den Gemeindegründungen den Christen gesagt, wir müssen durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen. Ihnen kein leichtes Leben vor Augen gemalt, gesagt, viel Bedrängnis erwartet euch. Das solltet ihr euch darauf einstellen, auf Widerstände im Leben. Paulus sagt das hier in Vers 17, wir sind Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden. Es wird nicht alles gut und leicht, wenn du Jesus vertraust, nicht sofort. Du hast sogar Kämpfe, die du vorher nicht hattest. Haben wir im ersten Punkt drüber nachgedacht. Kämpfe, die kennt die Welt ja gar nicht, weil sie den Kampf mit der Sünde gar nicht kennt. Es wird ja sehr praktisch und konkret, der Kampf mit der Sünde, das prägt unseren Alltag. Wenn du auf der Arbeit, wenn die Kollegen lästern über den Chef und schlecht über ihn reden und du sagst, da mache ich nicht mit. Das ist nicht das, was Gott von mir möchte. Gott möchte, dass ich meinen Chef ehre, dass ich mich ihm unterordne, dass ich eine gute Arbeit hier mache. Da stellst du dich ins Abseits. Oder wenn alle betrügen, ein paar Stunden mehr aufschreiben, vielleicht mal was mitgehen lassen und du sagst, das mache ich nicht. Bist du komisch, bist du der Außenseiter, das kostet dich was. Manche von uns haben das erlebt, als sie Christen geworden sind, dass plötzlich Freunde nichts mehr von dir wissen wollten. Dass vielleicht sogar die eigene Familie gesagt hat, bleib uns weg. Es kann so weit gehen, dass dann jemand sagt, du kriegst kein reiches Erbe, weil das will ich nicht, dass ein Christ hier mein Erbe bekommt. Mit dem Sex bis zur Ehe zu warten, das kostet Disziplin, das ist anstrengend, das ist schwierig. Und obendrein sagt eine Gesellschaft uns, ist doch lächerlich. Was ist denn das für eine Quatschregel? Und es kostet dich was zu erkennen, dass es aber Gottes guter Plan ist und dass es was Gutes ist, dass du Segen dadurch erfährst und auch andere Menschen. Das Leben wird nicht leichter. Wer zu Gott gehört, erlebt auch das Leid, was diese Welt auch erlebt. Wir erleben, dass liebe Menschen sterben, dass sie uns verlassen. Christen werden krank. Wir erleben Enttäuschung in Beziehungen, dass uns Freunde enttäuschen, dass uns vielleicht der Ehepartner enttäuscht, dass uns die Kinder enttäuschen und einen anderen Weg gehen. Wer Gott nicht kennt, der kann dann nur auf das Sichtbare schauen. Und kann seine Hoffnung nur in dieser Welt haben. Und ganz oft ist dieses Sichtbare der Blick zurück. Der Traum, ach wie schön wäre es doch nochmal gesund zu sein. Ach wie schön wäre es doch, wenn diese Ehe noch einmal aufblüht. Ach wie schön wäre es doch, wenn ich hier den Himmel auf Erden noch erleben kann. Aber so oft erleben wir den nicht. Wie befreiend ist dieser Blick, den uns der Heilige Geist schenkt. Das ist der Blick auf das Unsichtbare und es ist der Blick nicht zurück, sondern der Blick nach vorne, auf das, was kommt. Auf dieses unbeschreibliche Erbe, für das wir leben als Gottes Kinder, das Gott uns schenken will. Ein Erbe, das nur schwer zu beschreiben ist. Die Bibel macht das an verschiedenen Stellen und doch ist es für uns noch nicht so richtig greifbar. Aber Jesus sagt zum Beispiel, es ist ein riesengroßes Hochzeitsmahl, was wir feiern werden. Offenbarung beschreibt uns den Himmel als einen Ort, wo keine Tränen mehr sind, kein Leid, selbst der Tod nicht mehr ist. Wir werden überreich beschenkt von unserem Vater und das größte Geschenk, das größte Erbe ist, dass wir ihn sehen werden, wie er ist. Dass wir seine Liebe erfahren werden, die Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel auf eine ungetrübte Weise. Da ist nichts mehr, was zwischen uns und ihm stehen wird. Keine Sünde, nicht mehr, es ist nicht mehr unsichtbar für uns, sondern wir schauen auf ihn und wir leben in dieser Gemeinschaft mit Gott, in seiner Familie. Das ist eine atemberaubende Aussicht. Der Heilige Geist erinnert uns, gerade dann, wenn es richtig schwer wird im Leben, wird uns das besonders kostbar. Er erinnert uns daran, in den finsteren Tälern, da wo es den Hügel hochgeht, da wo es anstrengend wird, das Erbe kommt, das Ziel liegt vor dir. Es lohnt sich. Kind Gottes, halte durch, es lohnt sich. Ohne den Heiligen Geist hätten wir diese Hoffnung nicht. Wir wären auch keine Kinder Gottes. Wir könnten auch nicht gegen die Sünde kämpfen unter der Führung des Geistes und mit seiner Kraft. Aber mit dem Heiligen Geist ist der lebendige und allmächtige Gott in uns eingezogen. Nochmal, dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, die lebt in uns, Gottes Heiliger Geist. Deshalb folg seiner Führung, lass dich von ihm leiten. Leb in deiner neuen Identität als ein Kind Gottes weiter. Gestärkt und getröstet und auch motiviert durch diese Hoffnung auf das herrliche Erbe, das Gott dir garantiert schenken wird. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, an diesem Pfingstfest loben und preisen und ehren wir dich dafür, dass du deinen Heiligen Geist in diese Welt geschickt hast und dass er in uns eingezogen ist, als wir zu Jesus Christus kommen durften. Danke für das Leben, das du uns durch ihn schenkst und dass wir dadurch in diese Position kommen, wir können wirklich für dich leben. Herr, du kennst unsere Kämpfe. Du weißt, wo wir noch schwach sind und der Sünde nachgeben. Hilf uns doch, diesen Kampf zu führen in deiner Kraft. Hilf uns auch, einander an die Seite zu kommen und zu unterstützen. Hilf uns vor allem auch zu sehen, wie schön das ist, frei zu werden von Sünde und in deinen Willen reinzukommen und mehr so zu werden, wie Jesus ist. Danke für diesen Blick nach vorne, dass es sich wirklich lohnt, dir zu vertrauen, dass dieses Erbe schon bereit ist und dass uns dein Geist Tag für Tag daran erinnern möchte. Wir loben dich dafür und wir freuen uns auf diesen Tag, an dem wir vor dir stehen. Und in deiner Familie mit allen anderen Kindern Gottes vereint sind. Amen.